Zwar geht es um den Glauben Gottes, den Glauben Gottes. Nicht den Glauben an Gott, sondern den Glauben Gottes. Da erzähle ich gleich was zu. Zuerst lesen wir Markus 11. Markus 11 und Vers 12. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Jesus hatte Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Er hat Gewalt angewendet, nicht? Er hat die Peitsche zur Hand genommen. Eine Seite, die oft verschwiegen wird, eine Seite von Jesus. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum, Vers 20, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott oder habt Gottes Glauben. Das kommt gleich. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Amen. Das ist eine sehr, sehr eigenartige Bibelstelle. Zuallererst ist Jesus unterwegs, er sieht einen Feigenbaum, er hat Hunger, er geht hin und er findet keine Früchte und er verflucht ihn und dann steht es war nicht die Zeit der Feigen. Komisch, oder? Warum hat er ihn verflucht? Ja, es war doch nicht die Zeit der Feigen, oder? Und mir hat das oft Schwierigkeiten bereitet. Warum verflucht Jesus einen Baum, der eigentlich nur seinen Job tut und zu seiner Zeit Feigen bringt? Aber es war nicht seine Zeit. Warum verdient er es, verflucht zu werden? Ja. Und der Schlüssel, um das zu verstehen, sind die Blätter. Die Blätter sind der Schlüssel. Ein Feigenbaum, der trägt ungefähr 5 Monate lang, er trägt immer wieder. Er hat also mehrere Ernten am gleichen Baum, 5 Monate lang. Und das Spannende ist, sobald Blätter da sind, weißt du, es sind Feigen dran. Also es geht zuallererst nicht um die Zeit, es geht darum, dass Blätter dran waren. Jesus sah die Blätter und sagte, hey, da müssen Feigen dran sein. Ja? Für ihn waren Blätter gleich Feigen. Er geht hin, er sucht Feigen, weil Blätter da sind, aber es war nicht die Zeit der Feigen, es waren keine Feigen da. Was heißt das? Der Feigenbaum hat ihm was vorgetäuscht. Amen. Also es sollten keine Blätter dran sein, wenn keine Feigen da sind. Aber es waren Blätter dran. Jesus sagt, es müssen jetzt Feigen dran sein, aber er findet keine Feigen. Und er verflucht den Baum. Okay? Aber der Aspekt der Zeit ist ja auch wichtig. Weil der Feigenbaum, das sehen wir in der Geschichte, die gleich danach folgt, ist ein Bild für Israel. Und Jesus tut dieses Wunder nicht nur als ein Wunder in sich, es ist ein Zeichen, ein Hinweis auf das, was in dem Volk Israel geschehen würde. Blätter, aber keine Frucht. Ja, viel vorgetäuscht, aber nichts dahinter. Und dann kommt Jesus am gleichen Tag noch in den Tempel, er sieht die ganzen Priester, er sieht die Schriftgelehrten, er sieht die ganzen Leute, die im Tempel sind, auch die Käufer und Verkäufer, die haben dort Schlachtopfer verkauft und die haben Geld gewechselt, es kamen Leute von verschiedenen Ländern, die mussten ihr Geld wechseln, mussten Opfer kaufen, da war wildes Treiben im Tempel, aber da war keine Frucht. Und er fängt an, den Tempel auszuräumen. Das, was im kleinen Maßstab geschah am Feigenbaum, geschieht in Wirklichkeit dann bei der Tempelreinigung. Amen. Deswegen auch wichtig, es war noch nicht die Zeit. Es war noch nicht die Zeit, die Zeit der Juden. Die kommt wieder jetzt, die Zeit der Juden. Halleluja. Es war nichts als Blätter. Darum soll es nicht gehen. Nur kurz zur Erklärung, damit wir das ein bisschen einsortieren können. Es soll heute darum gehen, dass Jesus sagt, wenn wir den gleichen Glauben haben, können wir das Gleiche tun. Wir können sogar zum Berg sprechen und er wird sich ins Meer versetzen. Er spricht vom Glauben Gottes, Vers 22, das ist der Schlüsselvers für heute Abend. Er sagt, habt Glauben Gottes. Eure Übersetzungen sagen wahrscheinlich, habt Glauben an Gott, oder? Die meisten. Da auch, ne? Was haben wir da? Wir haben da die Genfer. Das ist die Schlachter, okay, ja, gut, von der Genfer-Dings. Habt Glauben an Gott. Ja. Im Griechischen, jetzt einiges ein bisschen grammatisch wissen, um was es geht. Im Griechischen ist dort der Genitiv. Ja, der zweite Fall. Habt wessen Glauben? Der zweite Fall ist der wessen Fall. Wessen Glauben sollten sie haben? Sie sollten den Glauben Gottes haben. Das ist im Griechischen geschrieben. Dann sagen die Wissenschaftler, ja, Moment, es gab früher so Sonderkonstruktionen und dann konnte man das auch so übersetzen, wie es hier übersetzt ist, dass Gott dann das Objekt ist. Habt Glauben an Gott. Aber im Griechischen steht tatsächlich, habt Glauben Gottes. Ja, und einige wenige Bibelübersetzungen greifen das auf. Wisst ihr, jeder Bibelübersetzer hat seine eigene Theologie. Jede Übersetzung ist gleichzeitig eine Auslegung. Amen. Wenn du jetzt charismatisch bist und an den Heiligen Geist glaubst und an Bekennen glaubst, dann würdest du übersetzen, habt Glauben Gottes. Das ist meine Version. Ja, jemand, der nicht geneigt ist, sagt, ach, das kann gar nicht sein, sowas. Wie können wir Glauben Gottes haben? Ist doch Quatsch. Es muss also heißen, habt Glauben an Gott. Im Griechischen ist dort der Genitiv. Für mich ist am wahrscheinlichsten der griechische Genitiv. Habt Glauben Gottes. Okay? Und plötzlich haben wir ein ganz anderes Gleichnis. Die Meisterübersetzung sagt auch, habt Glauben Gottes. Wenn ihr nachschlagen wollt zu Hause in der Meisterübersetzung. Auch der American Bible in Plain English sagt, vielleicht ist ganz gut für einige, die Englisch können, Yeshua answered and he said to them, may the faith of God be in you. May the faith of God. Möge der Glaube Gottes in euch sein. Ja, wer Russisch kann, imejte veru Božiju. Habt den Glauben Gottes. Die haben das alles so aufgefasst. Die haben das so übersetzt, wie es dort steht im Genitiv. Habt den Glauben Gottes. Jetzt sagen die Kritiker, Moment mal, kann Gott den Glauben haben? Gott braucht doch keinen Glauben, oder? Welches neues Leben? Hast du es da? Ja, lies mal bitte vor. Lies mal vor, bitte. Neues Leben. Ja, wunderschön. Hat neues Leben auch aufgegriffen. Sehr schön. Wunderbar. Genau. Habt den Glauben Gottes. Jetzt die Frage der Kritiker. Gott braucht doch keinen Glauben. Warum muss Gott Glauben haben? Was für eine Art von Glauben kann Gott haben? Und wisst ihr, Gott braucht keinen Glauben, das stimmt schon, keinen Glauben an ein höheres Wesen, er ist der Höchste, er ist der Allerhöchste. Es gibt niemand über Gott, er muss nicht an jemanden glauben. Es ist nicht die Art des Glaubens hier gemeint. Braucht Gott Glauben? Hat Gott Glauben? Gott hat Glauben. Aber Gott hat nicht Glauben an ein höheres Wesen, er hat Glauben, dass das, was er sagt, geschieht. Er glaubt an sein eigenes Wort. Und wenn du das liest, auch im Kontext hier, Vers 23, das ist eigentlich ganz deutlich. Ja? Ich lese nochmal Vers 22 und 23. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben Gottes. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, was soll er glauben? Sondern glaubt, was glaubt er? Sondern glaubt, was glaubt er? Sondern glaubt, dass das, was er sagt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Das Objekt des Glaubens, woran man glauben muss im Glauben Gottes, ist nicht Gott, sondern an das, was man sagt. Hallo? Jetzt nicht ins Wanken geraten. Ich glaube an Gott und es gibt den Glauben an Gott und den müssen wir haben für die Errettung. Wir brauchen für die Errettung den Glauben an Gott, eine persönliche Beziehung zu Jesus. Aber darum geht es hier gar nicht. Jetzt sind die Jünger dort, das sind gläubige Menschen, oder? Glauben die Jünger an Gott? Die glauben doch an Gott, oder? Die glauben, dass Jesus der Messias ist. Die glaubten, dass er Gott ist. Warum sollte Jesus ihnen sagen, glaubt an Gott? Das ist doch Quatsch. Die glaubten doch schon an Gott. Aber es macht sehr viel Sinn, wenn Jesus ihnen gesagt hat, habt den Gottesglauben. Habt so Glauben, wie Gott glaubt. Und dann erklärt er, wie das gemeint ist in Vers 23. Eigentlich sehr offensichtlich. Er sagt, zu glauben, dass das, was er sagt, geschieht. Das ist der Glaube Gottes. Zu glauben, dass das, was du sagst, geschieht. Das ist der Glaube Gottes. Und so funktioniert Gott. Gott glaubt, dass er das, was er sagt, auch geschieht. Beispiel Schöpfung. Ja? Gott saß da, ach du meine Güte, wenn ich jetzt sage, es werde Licht, wird es dann Licht oder nicht? Nein. Er war sich total dessen überzeugt, dass sobald er sagt, Licht, im Hebräischen heißt nicht, es werde Licht, es heißt Licht, so, also, bumm, und plötzlich ist Licht an. Licht werden, also, das Dynamikkind, das verlieren wir im Deutschen so ein bisschen. Es werde Licht, nein, Licht, sagt Gott, Licht, und plötzlich wurde es Licht. Gott zweifelt nicht an seinem Wort. Sein Herz, seine Gedanken und sein Wort sind eins. Seine Taten, alles ist auf einer Linie. Und da haben wir oft Probleme als Menschen. Wir sagen eins, glauben was anderes und tun noch was anderes. Und bei Gott ist alles ausgerichtet. Er denkt und spricht und handelt in einer Linie. Er sagt, es werde Licht und es wird Licht. Das ist der Glaube Gottes. Eigentlich, also ich weiß nicht, wie man es übersehen kann. Vers 22 nochmal. Habt Glauben Gottes und dann Vers 23 eingeleitet mit denn. Ja, habt Glauben Gottes und jetzt denn, jetzt erklärt er den Glauben Gottes. Denn wahrlich, ich sage euch, also für alle Ungläubigen, denn wahrlich, tatsächlich, so ist es, Leute. Ich sage es euch, sagt Jesus. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Das ist der Glaube Gottes. Und Jesus fordert sie heraus, diese Art von Glauben anzunehmen. Halleluja. Sie waren schon gottgläubig, sie glaubten schon an Gott. Ja, also Gott zweifelt nicht an dem, was er sagt. Das ist Glaube. Psalm 33, 8 bis 9. Die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und er stand da. Ja? Gott denkt, Gott spricht, es geschieht. Da ist keine Veränderung, da ist keine Grauzone. Er denkt, er spricht, es geschieht. Das ist der Glaube Gottes. Und Jesus sagt, diesen Glauben müsst ihr haben. Und mit diesem Glauben könnt ihr Berge bewegen. Und merkt ihr plötzlich, verstehen wir, es sind zwei Arten von Glauben. Der eine Glaube hilft mir in den Himmel. Ich glaube an Gott, ich vertraue ihm, ich habe eine Beziehung zu Gott und ich bekomme ewiges Leben. Das ist der Glaube an Gott. Und dann sagt Jesus, ihr braucht noch Glauben Gottes, um hier auf Erden was zu bewegen. Ihr könnt die Berge versetzen mit dem Glauben Gottes. Und der Glaube Gottes ist, zu glauben, dass das, was du sagst, auch geschieht. Vielleicht erkläre ich noch genauer, was damit gemeint ist. Wie funktioniert dieser Glaube Gottes? Ich kann mich ja nicht hinstellen, jetzt sage ich, ach, in 10 Minuten steht hier eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ja? Das funktioniert nicht. Ja, das ist eigensüchtig, das ist ein Wunsch, das geht nicht. Aber wie kann ich so reden, meinetwegen auch Shortbread oder was immer, Scones, ja? Halleluja. Wie kann ich so reden, dass Dinge wirklich passieren? Wie kann ich diesen Glauben haben? Zuallererst, der Glaube Gottes weiß, was ihm zusteht. Der Glaube Gottes weiß, was ihm zusteht, was ihm gehört. Das heißt, ich kann nicht einfach losgehen und irgendwas sagen. Ich muss wissen, was biblisch mir gehört. Was im Vertrag steht. Was im Bundesvertrag zwischen Jesus und mir steht. Zum Beispiel Gesundheit gehört mir. Die kann ich mir holen. Die ist mir, die gehört mir. Gerechtigkeit gehört mir. Freude gehört mir. Wenn du keine Freude hast, dann hol sie dir ab. Die gehört dir. Und viele andere Sachen, die uns zustehen, die stehen in der Bibel, die muss ich kennen. Ich muss wissen, was mir zusteht. Als Jesus zum Feigenbaum ging, sah er Blätter und dachte, hey, wenn da Blätter sind, müssen da Feigen sein. Ich fick mir jetzt ein paar, ich bin hungrig. Die Blätter sagten ihm, dass das dort Feigen sein müssen. Es stand ihm zu, Feigen zu essen. Und wisst ihr, in den Blättern in der Bibel stehen ganz viele Sachen. Halleluja. Wenn du rumblätterst in den Blättern der Bibel, dann haben die Blätter ganz viel Frucht versteckt. und die kannst du alle pflücken. Du kannst satt werden. Wisse, was dir zusteht. Das zweite ist, du musst deine Position kennen. Nur jemand, der seine Autorität kennt, kann reden wie Gott. Ja, wie Gott. Er ist nicht Gott. Er redet wie Gott. Ja, er hat den Glauben wie Gott. Er redet an Gottes Stelle. Wir sind Stellvertreter Christi, stimmt's? Halleluja. Ich weiß, ich bin heute wieder so ein Grenzgänger. Theologisch, bei manchen quietscht es schon. Halleluja, ist biblisch, könnt alles nachlesen, Halleluja. Vers 14, wir sind immer noch in Markus 11, Vers 14. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Meine Güte, Jesus, ja, schießt du da nicht mit Kanonen auf Spatzen, ja, einen Feigenbaum? Und du sagst, in Ewigkeit wird niemand mehr von dir essen. Ist das nicht übertrieben, oder? Ist das nicht komisch? Weißt du, Jesus wusste, wer er ist. Und er konnte deshalb den Mund zu voll nehmen. Jesus wusste, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott, er ist ewig. Und deswegen konnte er den Baum auf ewig verfluchen. Können wir nicht. Er kannte seine Position. Und weil er die Position kannte, konnte er seinen Mund so richtig voll nehmen. Deswegen meine Herausforderung heute Abend. Lasst uns wissen, wer wir sind in Christus. Botschafter Christi sind wir. Wir können an Jesus statt reden. Wir sind Königskinder. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind die königlichen Priester. Wir haben so einen hohen Stellenwert in Gottes Augen. Und wir dürfen aus der Position heraus reden. Amen. Ja. Jemand, der einen Millionär als Papa hat, der kann sagen, mein Papa bezahlt das. Zum Beispiel. Oder wenn du mächtig bist, hast du keine Angst. Halleluja. Und das sind wir in Christus. Wir können den Mund voll nehmen, wir können Sachen aussprechen. Halleluja. Matthäus 10, hier sehen wir ein Beispiel. Da rief er, also Jesus, seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Jesus gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Also Jesus delegiert ihnen seine Vollmacht. Okay? Die wissen jetzt, wer sie sind, die Jünger. Die haben verstanden, wir handeln jetzt an Christi statt. Und mit diesem Bewusstsein gehen sie los. Er sagt, geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Sie werden bevollmächtigt, sie werden sich ihrer Position bewusst. Und Jesus sagt nicht, hey, wenn ihr mal einen schwierigen Fall habt, ruft mich an. Und die mussten nicht, wenn sie einen sahen, der dämonisiert war, mussten nicht sagen, Jesus, kurz anwählen, hallo Jesus, können wir dem die Dämonen austreiben, geht das bei diesem Fall oder nicht? Ist das ein großer Dämon, geht das? Oder ist ein kleiner? Jesus, hilf uns mal. Das ging nicht. Ja? Wir haben hier einen Toten, sollen wir ihn auferwecken oder sollen wir ihn tot lassen? Jesus, hier ist jemand krank, ich weiß nicht, Diabetes, kannst du Diabetes heilen? Nein. Ja? Er hat sie bevollmächtigt. Und was taten sie? Sie taten es und sie sprachen es aus und es geschah. Das geht nur, wenn du weißt, wer du bist in Christus. Halleluja. Und Jesus, er war sich voll dessen bewusst, ich bin Gott, ich bin ewig, deswegen kann ich diesen Feigenbaum auf ewig verfluchen. Amen. Wenn du wie Gott Glauben haben willst, musst du wissen, wer du bist. Wow. Und oft kommen wir, ja, ich bin armer Sünder, gerade so errettet, ich komme gerade zu den Himmel. Nein, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist ein mächtiger Krieger in den Augen Gottes. Du hast Waffen des Lichts. Du bist heilig. Du bist gerecht. Du bist ein König. Du bist ein Priester. Wow. Warum heißt Jesus wohl König der Könige? Weil er der König über die Könige ist. Und wir sind die Könige. Und er ist der König der Könige. Deswegen sagt Petrus, ihr seid die königliche Priesterschaft. Wir sind Könige. Dann lasst uns doch so reden wie Könige. Und ob wir, oh bitte Herr, bitte heile mich. Spricht so ein König? Oh Gott, wenn es dein Wille ist, kannst du mich bitte heilen? Was für ein Quatsch. Was für ein dummes Gebet. Heilung gehört uns. Und Jesus sagt, habt den Glauben Gottes. Er spricht. Deswegen war Jesus damals auch verwundert, als sie auf dem Meer waren und das Meer toste und sie fast untergingen und sie Jesus aufwecken. Jesus, weck auf, wir gehen unter. Und Jesus sagt, hey Leute, warum habt ihr mich geweckt? Hättet ihr nicht reden können? Ihr habt doch Vollmacht. Redet doch zum Wind und zum Wellen. Ja. Nutzt diesen Glauben Gottes. Was ist der Glaube Gottes? Ich glaube, dass das, was ich sage, auch geschehen wird. Klingt fast esoterisch, ne? Kommt gleich, ich erklär's gleich. Ich glaube, dass das, was ich sage, auch geschehen wird. Und genauso haben die Jünger damals gehandelt. Das ist der Glaube Gottes. Aber um den auszuüben, musst du wissen, was dir zusteht und musst du wissen, welche Position du hast. Amen. Halleluja. Und wenn du das weißt, du weißt, was dir gehört, du hast ein Wort Gottes gelesen, in seinen Wunden sind wir geheilt, Heilung gehört mir, Punkt, ist da. Und du weißt, du bist mit Christus versetzt an himmlische Orte, von da regierst du jetzt. Wenn du beide Dinge kennst, kannst du plötzlich mit Vollmacht sprechen. Und das passiert bei uns in den Crusades. Ja? Wo man nicht jeden berühren kann und für jeden Gebet sprechen, ach, was hast du denn? Nein, da spricht man Dinge aus und die geschehen. Plötzlich wird hinten jemand geheilt, werden blinde Augen offen, ja, können Lahme gehen, verschwinden Geschwüre, weil es ausgesprochen wird, weil ich spreche als Kind Gottes. Halleluja. Das ist der Glaube Gottes. Und ich glaube, dass das, was ich ausspreche, auch geschehen wird. Und wisst ihr, wir haben das so oft erlebt, es passiert wirklich. Und heute habe ich Glauben daran, es passiert, nicht nur, weil ich weiß, es ist ein Wort Gottes, weil ich weiß, es funktioniert. Ich habe es zu oft erlebt, das kann dir keiner mehr nehmen. Ja. Wenn du Dinge aussprichst, dann werden Menschen gesund. Halleluja, das ist der Glaube Gottes. Der Glaube Gottes spricht. Und Jesus begann und sprach zu ihm. Er sprach zum Baum. Klingt auch sehr esoterisch. Ja? Jesus spricht zum Baum. Bist du ein Baum? Jesus spricht zum Baum, Halleluja. Ja, komisch, oder? Aber wisst ihr, wir bewegen uns in einer geistlichen Welt. Nichts ist neutral, alles ist geistlich. Und er sagt in Vers 23, wenn jemand zu diesem Berg spricht, Jesus sprach zum Baum und ermutigt seine Jünger, zum Berg zu sprechen. Er bat nicht den Vater, ach Vater, bitte, wenn es dein Wille ist, lass den Baum jetzt eingehen. So würden wir beten, oder nicht? Nein, ich verfluche dich auf ewig, in Ewigkeit. Bumm, Blätter ab, eingegangen. Er kannte seine Vollmacht. Er wusste, was ihm zustand. Ihm standen Feigen zu. Waren Blätter dran. Da müssen Feigen dran sein. Ja? Und er sagte, hey, da sind keine Feigen dran. Ich verfluche dich in Ewigkeit. Ein krasser Jesus, oder? Halleluja. Er gebot mit Autorität und es geschah. Jetzt habe ich noch eine Bibelstelle für euch, die wird euch helfen, das zu verarbeiten. Römer 4, Vers 16 und 17. Hier geht es um den Glauben Abrahams. Abraham hatte auch schon den Glauben Gottes. Und er beschreibt den Glauben Gottes. Römer 4, Vers 16 bis 17. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Hier wird es sehr theologisch jetzt. Ob das die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Vers 17, Römer 4, 17. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der Gott, der die Toten lebendig macht, und der Gott, und dem ruft, also der Gott, der ruft, was nicht ist, als wäre es da. Ne? Der Bezug ist von Gott. Gott, der die Toten lebendig macht. Also Abraham glaubte dem Gott, der die Toten lebendig macht. Und dem Gott, der ruft, was nicht ist, als wäre es da. Das ist der Glaube Gottes. Da ist nichts zu sehen. Er sagt Licht und plötzlich ist Licht da. Er sagt Wasser, plötzlich ist Wasser da. Woran glaubt Gott? Gott glaubt, dass das, was er sagt, auch geschieht. Das ist der Glaube Gottes. Zu glauben, dass das, was du sagst, er ruft Dinge, die nicht sind, als wären sie da. Und dann sind sie da. Das ist Gottes Glaube. Römer 4, Vers 17. Natürlich können wir zu Gott beten. Wir sollen weiter beten. Gebet ist wichtig. Ja? Aber es gibt Situationen, wenn wir wissen, wer wir sind, was uns zusteht, dann können wir einfach Dinge aussprechen. Halleluja. Ich sah doch auch nicht zu Hause, als ich Kinder war, jeden Tag zu Mama gegangen und habe gefragt, Mama, darf ich heute Mittag essen, oder? Ihr wisst, ihr seid Teil der Familie, heute ist Mittag. Das ist doch normal. Oder morgens, darf ich eine Scheibe Brot? Natürlich darfst du eine Scheibe Brot, du darfst immer eine Scheibe Brot. Oder? Warum hinterfragen wir, wir beleidigen Gott oft mit unseren Gebeten? Oh Gott, bitte, wenn es dein Wille ist, heile meine Tante so und so. Quatsch! Gott will, dass sie geheilt wird. Punkt. Es ist eine Beleidigung, ihn zu fragen, ob er möchte, dass sie geheilt wird. Er hat uns es im Wort weitergegeben. Wir haben dann eine Grundlage, einen Vertrag mit ihm. Wir wissen, wer wir sind und wir sprechen zur Krankheit und die Krankheit muss gehen. Jesus sagt nicht, betet und fragt Gott, ob die Kranken geheilt werden. Er sagt, heilt die Kranken. Punkt. Er sagt nicht, ja, fragt die Wächter im Herzen, ob Jesus rein darf oder nicht. Er sagt nicht, sprecht mit den Dämonen und fragt mal, ob Jesus, nein, er sagt, Dämonen raus! Ihr habt Vollmacht, raus mit euch! Und wir dürfen mit der Vollmacht Gebrauch machen. Das ist so normal auf dem Missionsfeld. Das klingt uns vielleicht ein bisschen komisch, vielleicht hier in Minden, aber es ist total normal. Wir schmeißen Dämonen raus, wir binden sie, wir schmeißen sie raus, Ketten werden zerbrochen, Leute bekehren sich, plötzlich sehen sie die Herrlichkeit des Evangeliums. Halleluja. Okay, sprich. Wisst ihr, damals musste Adam zu den Tieren sprechen. Na, er sprach nicht Deutsch. Aber Giraffe, Elefant, Nilpferd, ja, ich weiß nicht, welche Sprache er sprach, aber Gott sagte, hey, du wirst ihnen einen Namen geben. Er sollte sie beherrschen. Halleluja. Amen. Und Gott hat den Menschen eingesetzt, um die Flora und Fauna, um die ganze Welt zu beherrschen. Wir sind bevollmächtigt, sie zu beherrschen. Wir haben die Vollmacht großenteils verloren durch den Sündenfall, durch Satan. In Christus, im neuen Adam, haben wir sie zurück. Und heute sprechen wir zu dieser Welt aus dem neuen Adam heraus, aus Christus heraus und sagen, geheilt, befreit, gesegnet, nachgewachsen, Bein nachgewachsen, ja, Hüfte eingerenkt, Knie eingerenkt. Knie eingerenkt hatten wir letztens gehabt in Swasiland. Wo Dinge passieren. Wir haben Vollmacht aus dem neuen Adam, aus Christus heraus. Wir können sprechen und Dinge passieren. Und das ist der Glaube Gottes. Sprich zum Problem. Oft wundert sich Gott, was machen die da unten? Ja. Wir betteln Gott um Sachen an, die Gott schon längst bezahlt hat. Die gehören schon uns. Er hat uns Vollmacht gegeben. Das geht in alle Welt, ne? Heilt die Kranken, predigt das Evangelium, tauft sie, ne, und macht alles. Ich habe euch alle Vollmachten gegeben. Wir fragen Gott, ist es dein Wille? Können wir? Hast du mich berufen? Soll ich evangelisieren? Ja, nein. Gott sagt, da, natürlich sollst du. Habe ich dir gesagt. Ja. Ist dein Auftrag. Ich habe dich bevollmächtigt. Und wenn du es tust, werden Dinge passieren in deinem Leben. Und wir sollten mit euch gemeinsam heute Abend Gebrauch machen vom Glauben Gottes. Dinge aussprechen, die nicht sind, aber die werden, wenn wir sie aussprechen. Der Glaube Gottes ist sich sicher. Jesus sprach in Gegenwart seiner Jünger, die haben zugehört. Er sagte nicht, Feigenbaum, hör mal zu, ich verfluche dich in Ewigkeit. Keinem sagen. Und dann, nein. Er war da, die Jünger waren da, er hat ihn öffentlich verflucht. Er war sich sicher, morgen ist er kaputt. Und das erleben wir manchmal auch in den Großveranstaltungen. Was machst du jetzt? Da kommt jemand und der will geheilt werden. Und wenn du öffentlich für ihn betest, was passiert dann? Weißt du, was dann passiert? Der wird öffentlich geheilt. Halleluja. Ja. Verlier die Angst. Gott will heilen, er wird heilen. Jesus hatte keine Angst gehabt. Er wusste, sobald er es gesagt, wird es geschehen. Er hat es öffentlich getan. Er sagt in Vers 23 nochmal, um es aufzugreifen. Wenn jemand zu dem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, der sich nicht unsicher ist. Ja, ich verfluche dich in Ewigkeit, vielleicht passiert es, vielleicht nicht, ich weiß nicht genau, ich hoffe, ich versuch's mal. Nicht? Viele Menschen versuchen ja ein Heilungsgebet, kennt ihr das? Größter Blödsinn. Man sollte Heilungsgebete nicht versuchen, man sollte Menschen heilen. Wir haben nicht den Auftrag, Heilung zu versuchen. Ich guck mich gerade an. Wow. Jesus sagt nicht, versucht's mal, ne? Probiert mal. Nein, er sagt, heilt die Kranken. Halleluja. Ja. Er war sich sicher. Sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht. So wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Moment. Wer sagt hier was? Das heißt, dass der Glaubende, wenn der glaubt, dass das, was er sagt, der Glaubende, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Das heißt, wenn ich so voll des Wortes Gottes bin, wenn ich genau weiß, wo meine Position ist, ja, wenn Gottes Wille mein Wille ist, dann werde ich sprechen und genau das wird passieren. Halleluja. Amen. Unser Herz Unser Mund, unsere Taten müssen wie bei Gott ausgerichtet sein. Gott denkt, glaubt, spricht und handelt in einer Linie. Er sagt nicht, sei verflucht, naja, vielleicht klappt's. Nein, er denkt, er weiß, er glaubt und das geschieht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen in unserem Alltag, wenn wir nicht gerade mal einen Witz erzählen oder was, dass wir lernen, unsere Worte gewählt zu nutzen, keine faulen Worte zu nutzen, sondern wir nutzen nur Worte, die etwas bringen, die etwas weiterbringen. Ich sage etwas, einen bestimmten Zweck, und ich meine, was ich sage, und ich tue, was ich sage. Das ist Glaube Gottes. Das fängt im Herzen bei uns an. Wenn ich im Herzen wankend bin, habe ich keinen Glauben Gottes. Dazu die Stelle aus Jakobus 1, Vers 5. Und wenn es aber jemand euch an Weisheit mangelt, ja, oder ich kann auch sagen, wenn aber jemand nicht geschafft hat, den Baum zu verfluchen, oder wenn aber jemand nicht geschafft hat, den Berg zu versetzen, so bitte er sie von Gott, der allem gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Genau das Gleiche. Bitte im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Deswegen funktionieren Heilungsversuche nicht. Wir sind auf dem Weg zum Krankenhaus, wir halten bei der Gemeinde an, vielleicht klappt's ja nochmal, ne? Wir beten nochmal, vielleicht klappt's ja. Wisst ihr was? Es klappt nicht. Du bist ein Zweifler. Du bist auf dem Weg zum Krankenhaus, ja? Und hältst bei der Gemeinde an, wir versuchen, ob es klappt. Ich habe nichts gegen Krankenhäuser. Nicht falsch verstehen. Ja? Aber wenn du Glauben hast, Punkt. Wenn du Glauben hast. Und manchmal haben wir den Glauben nicht. Manchmal habe ich ihn selbst nicht, den Glauben. Manchmal sind wir so gefangen in der physischen Welt, wie wir sehen Dinge. Mensch, das ist doch kaputt. Das Bein ist doch kaputt, oder ja. Aber Gott kann es trotzdem heilen. Hab Glauben. Halleluja. Ich kannte und ecke an heute Abend. Das ist gut so. Halleluja. Das hilft uns nachzudenken. Jetzt sagst du dir, Mensch, der ganze Kram hört sich an wie esoterischer Kram, nicht? Zu Bäumen sprechen und zu Bergen sprechen und die ganzen Krams und Autorität und reden und aussprechen, hört sich komisch an. Oder das sind doch diese Wort des Glaubens Leute, ne? Die machen das. Leute, die aus der Bewegung Wort des Glaubens. Kennt ihr den? Kenneth Hagin, ja? Ja, Word of Faith, ja, die machen das. Das sind die bösen Jungs, ne? Die machen das. Wisst ihr, es gab ganz viele böse Jungs im Neuen Testament. Die haben das alle so gemacht. Naja, erstes Beispiel. Ich habe nur ein paar Beispiele hier. Apostelgeschichte 3. Petrus, ja. Die gehen zum Tempel, Petrus und Johannes gehen zum Tempel, da sitzt ein Mann, der ist lahm. Der ist lahm geboren. So. Ja. Das war die schöne Tempelpforte. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Er wusste, was er hatte. Er wusste seinen Zustand. Er kannte seine Position. Er wusste, er ist Petrus. Er wusste, der Heilige Geist lebte in ihm, er wusste, was er hatte. Und jetzt fängt er an zu sprechen. Er setzt jetzt den Glauben Gottes, den er hat, um. Er sagt, im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher. Moment, wer bist du denn? Ich bin Petrus. Und der Herr lebt in mir. Und ich habe Vollmacht. Und ich rede jetzt in der Vollmacht. Merkt ihr? Er hat nicht gebeten, oh Vater, wie wär's? Können wir den heilen? Heute vielleicht? Bitte? Geht das? Nein. Er sagt, hey, im Namen Jesu Christi, ja, in der Autorität des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er war so weit, es war öffentlich. Er geht hin und ergriff ihn bei der rechten Hand und richtet ihn auf. Vielleicht hat es nicht gleich funktioniert. Zumindest sah man vielleicht nichts. Vielleicht hat der Gelähmte nicht gehorcht. Da sagt Peter, Moment mal, hey, ich habe was gesagt, komm, steh auf. Er zieht ihn hoch. Ja. Und dann heißt es hier weiter, da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprach und lobte Gott. Petrus wusste, woran glaubte er? An Gott schon lange, an Jesus schon lange. Den Heiligen Geist hat er gehabt, ja, alles gut. Aber jetzt hat er den Glauben Gottes. Er glaubt, dass das, was er ausspricht, gleich geschehen wird. Stimmt? Er sagt, hey, im Namen Jesu Christi Nazareners, steh auf und geh. Und hat er sich nicht bewegt und dann geht Petrus hin und zieht ihn hoch. Und dann geschieht es. Er war sich felsenfest davon überzeugt, dass das, was er ausgesprochen hat, sofort passieren müsste. Öffentlich. Das nächste. Petrus ist bei der toten Tabitha. Ihr kennt die Geschichte, ne? Da liegt eine Leiche. Du stehst vor einer Leiche. Und Petrus schmeißt alle raus. Er kniet hin und betet zuerst. Er betet, zuerst betet. Er tankt auf. Er betet. Er betet, er betet, er hört Gott. Er vielleicht hat Lobpreis gemacht, ich weiß, er hat gebetet. So. Aber er hat nicht für Tabitha gebetet. Zumindest steht es nicht so. Es heißt danach, kniet nieder und betet. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach. Erst, oh, danke Papa, du bist so groß, du bist so gut, du bist allmächtig, ich weiß, du wirst es wieder tun. Ja? Er hat aufgetankt und dann in seiner Vollmacht, er hat seine Gedanken, er hat sein Herz, er hat seine Worte alle in Linie gebracht. Und dann sagt er zu Tabitha, hey, steh auf. Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen. Und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Wow, es hat funktioniert, Leute. Petrus hatte den Glauben Gottes. Amen. Er glaubte an Gott schon lange, aber er glaubte auch, dass wenn er sagt, steh auf, sie aufstehen würde. Und das geschehen. Das ist der Glaube Gottes. Er musste zuerst beten. Vielleicht war er gerade in einem schlechten Moment. Vielleicht war er traurig. Vielleicht hat er zu wenig geschlafen. Ich weiß nicht mehr, was für ein Problem er hat. Er sagt, hey, ich muss jetzt mal beten gehen. Er betet. Und er hört Gott und er betet ihn an. Und ihm wird alles wieder klar. Er ordnet alles ein. Gott, du bist stärker. Du bist die Auferstehung und das Leben. Alles passt. Alles kommt wieder in Reihe. Und Glied und sagt, hey, Tabitha, steh auf! Er spricht aus der Position heraus. Petrus war kein Esoteriker. Halleluja. Er erkannte den Glauben Gottes. Er sprach den Glauben Gottes. Halleluja. Und selbst Paulus war keiner. Paulus war auf der Insel Paphos und da kam dieser Zauberer Elimas, ihr kennt das? Ihr kennt die Geschichte? Ja. Und der hat eine ganz, ganz komische Sache gemacht. Er war gar nicht so politisch korrekt, der Paulus. Er war ganz eigenartig, der Mann. Ja, so. Spannend. Ja. Passt so gar nicht in unser Denken. So alles muss nett und freundlich sein. Ich bin doch nette Christen. Ne? Apostelgeschichte 13, Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, hör mal zu, voll Heiligen Geistes. Das heißt, das war im Willen Gottes. Er war gerade geistlich auf dem Höhenflug. Er war wirklich im Geist. Er tat jetzt Gottes Willen. Blickte ihn fest an, diesen Elimas, den Zauberer, ja, und sprach, ach du lieber Zauberer, ne, wir wollen eine Magic Show haben bei uns in der Gemeinde. Komm vorbei. Ne, ne? Heute will man so sagen. Nein, hat er nicht gemacht. Ja, er sagt folgendes, er sagt, du Sohn des Teufels, wow, im Geist, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit. Ja, er nennt die Dinge beim Namen, so wie sie wirklich genannt werden müssen. Und oft fehlt es uns in den Gemeinden heute an Menschen, an Männern und Frauen, die aufstehen und Dinge beim Namen nennen. Ja, Sünde ist Sünde, das ist falsch, was ihr macht ist großer Mist, tut Buße. Ja, nur wenige haben die Courage, den Mut, den Guts, um aufzustehen, was zu sagen. Und Paulus steht auf und sagt, hey Leute, was ihr macht, ist total, was du machst, ist total falsch. Wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und dann spricht Paulus im Geist, voll des Geistes, und sagt, und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich. Er sagt nicht, sie wird in einer halben Stunde, in zwei Tagen über dich kommen. Er sagt, jetzt, ich spreche es aus und jetzt geschieht, sagt er. Und nun, jetzt wird die Hand des Herrn über dich kommen. Sie kommt jetzt über dich. Und du wirst eine Zeit lang blind sein. Tada! Und die Sonne nicht sehen. Paulus ist sich seiner Autorität so bewusst, er sagt so, so und so wird es jetzt geschehen. Punkt. Und es geschieht. Weil Paulus den Glauben Gottes hatte. Er zweifelte nicht, dass bei ihm gleich das Licht ausgeht. Er wusste es. Er sprach es aus und es geschah. Sein Denken, sein Glauben, sein Reden, sein Tun waren alle in Reihe. Und das geschah. Augenblicklich, das ist ein tolles Wort, ne? Er sagt, dass er nichts mehr sehen würde, dass er blind sein würde. Und da heißt es, augenblicklich, augenblicklich aber, fiel Dunkel und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Ne? Als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Er war beeindruckt von der Vollmacht, von der Lehre des Herrn, von dem Wirken Gottes durch die Worte des Paulus. Das ist der Glaube Gottes. Den brauchen wir. Und Jesus sagt, habt den Glauben Gottes. Wir können groß bewegen, wir können groß bei Gehen bewegen. Wir können groß heute Abend bewegen, wenn wir den Glauben Gottes haben. Wir müssen wissen, was uns zusteht. Wir müssen unsere Position kennen, wir müssen sprechen, müssen uns dessen sicher sein, was wir sagen. Und dann geschieht nicht. Ich versichere euch, es funktioniert. Es funktioniert in meinem Leben. Es funktioniert in deinem Leben. Es funktioniert. Worte haben Macht. Hör auf zu zweifeln. Glaube an das, was du sagst. Und natürlich ist Gott da und er hört deine Worte. Es gibt übrigens zwei Arten von, auch von prophetischen Reden. Die eine prophetische Rede hört von Gott und spricht es aus und dann geschieht es. Und die andere prophetische Rede, sie spricht, Gott hört es und dann geschieht es. Und das war der Fall bei Paulus. Paulus sprach, Gott hörte und es geschah. Jungs, Engel, hey, Paulus hat was gesagt. Er sagte, Licht ausknipsen, jetzt sofort, mach das mal. Und dann gingen die Engel hin und haben es gleich gemacht. Gott hat Paulus gehört und dann ist es geschehen. Glaube, was du sprichst und sprich, was du glaubst. Lass dein Herz, deine Gedanken, deine Worte alle in einer Reihe sein. Und dann werden Dinge in deinem Leben passieren, bei uns auch. Und ich will darin wachsen, ich will das mehr erleben in meinem Leben. Wir erleben das schon. Wir erleben, wie Menschen geheilt werden. Du sprichst Dinge aus. Und manche haben ja die Frechheit zu sagen, es gibt das Wort der Erkenntnis nicht mehr. So ein Quatsch. Das Wort der Erkenntnis gibt's heute noch. Manchmal spricht Gott Dinge und dann spricht man es aus und es geschieht. Ja, ich habe Gott gehört. Und manchmal spreche ich Dinge aus, die ich nicht gehört habe, aber Gott hört es und dann geschieht's. Das erleben wir an den Wochenenden, wenn wir unterwegs sind, wo Menschen geheilt werden. Jetzt in Italien, wo jeden Abend Leute geheilt worden sind. 18, 11, 12 Leute, je nachdem geheilt worden sind. Ja. Wo Gott Menschen begegnet. Warum? Weil man nach dem Wort Gottes, nach der Predigt, nach dem Amen, anfängt zu sprechen. Ja, und anfängt zu binden und zu sagen, hey, Cancer oder Krebs, im Namen Jesu zerbreche ich dich. Ja? Oder ich binde jetzt jeden bösen Geist. Oder ich jedes Joch zerbricht jetzt durch die Salbung. Ich spreche es aus und dann geschieht es. Dann kommen Menschen und geben Zeugnis, was bei denen geschehen ist. Oh, ich habe das gespürt und das passiert. Und manche berichten sogar, dass Operationen vorgehen während des Gebets. Ja? Ja, ich hab's gespürt, da ist was, ne? Oder der andere hat gespürt, wie sein Knie reingesprungen ist, oder. Das macht Gott, weil wir es aussprechen. Und dann geschieht es. Ich möchte, dass wir da hereinwachsen. Und ich möchte noch viel mehr erleben, das ist nur der Anfang. Wir haben nur so ein bisschen die Oberfläche angekratzt, da ist noch so viel mehr in Gott. Und er möchte, dass wir alle, dass wir gemeinsam da hineinwachsen und anfangen, so zu beten. Das wollen wir jetzt machen, lasst uns beten. Lasst uns Dinge aussprechen über GN. Lasst uns Dinge aussprechen über dein Leben, was immer dir auf dem Herzen ist.